Der Bibeltext für den heutigen zweiten Advent findet sich in Matthäus 24, dort die Verse 1 bis 14. Und Jesus ging aus dem Tempel fort, und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Ich werde gleich weiterlesen, aber eine Beobachtung gleich vorab. Unser Bibelabschnitt beginnt mit einer Art Sightseeing-Tour. Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Sie führten ihn also herum, zeigten ihm alles. Und da gab es richtig was zu sehen. Damals war jenes riesige Tempelareal, das König Herodes der Große errichten ließ, noch keine 30 Jahre alt. In einigen Bereichen waren sie sogar immer noch am Bauen, sodass unter der Woche zumindest ständig das Hämmern der Steinmetze zu hören war. Buchstäblich Millionen von Religionstouristen kamen aus der damaligen Welt, um dieses architektonische Weltwunder zu bestaunen. Wer noch nicht dieses Heiligtum gesehen hat, der hat niemals einen Prachtbau gesehen, kann man in einer zeitgenössischen Quelle lesen. Der Tempel war ein Marmorgebäude mit Goldplatten auf dem Dach und immerhin 162 korinthischen Säulen außen herum. Und die Gesamtanlage war größer als alles, was damals im gesamten Römischen Reich an Tempeln errichtet war. Und das zeigten ihm die Jünger, natürlich nicht ohne Stolz. Und seine Reaktion: Seht ihr nicht das alles? Vielleicht kann man auch übersetzen: Seht ihr nicht das Ganze? Deshalb erstens, Jesus sieht das Ganze. Man kann auch sagen, er sieht hinter die Kulissen. Er sieht nicht nur die eindrucksvolle Tempelanlage, die übrigens bis heute noch Millionen von Besuchern fasziniert, obwohl sie inzwischen natürlich mehrfach überbaut wurde. Er sieht nicht nur das Gold, das glänzt und Jahrzehnte später dann im Feuersturm des brennenden Tempels geschmolzen ist. Er sieht nicht nur die Stadt Jerusalem, die nach der babylonischen Gefangenschaft aus Ruinen entstanden war und inzwischen eine moderne hellenistische Stadt geworden ist. Jesus sieht das Ganze. Er sieht auch jenen Herodes, der den Tempel eben nicht uneigennützig gebaut hat, sondern sich damit ein Denkmal setzen und auch seine Frömmigkeit demonstrieren wollte. Und er sieht, wie viel in dieser Stadt und diesem Tempel auf Pump gebaut worden ist, finanziert durch unehrliche Geschäfte. Auch damals schon lief so etwas immer auf Kosten der kleinen Leute. Er sieht auch die Sehnsucht nach Anerkennung und Achtung, die sich mit der Verachtung für andere so schnell verbindet und manchmal sogar bereit ist, andere dafür in den Staub zu drücken oder sogar zu vernichten. Er sieht die Sehnsucht nach Eigentum, die den bisherigen Besitzer vertreibt und beseitigt und kaum noch warten kann, bis er endlich stirbt oder verschwindet. Er sieht die Sehnsucht der kleinen Leute von damals nach Freiheit. Längst ist diese Sehnsucht gekoppelt mit einem erschreckend abgründigen und unheiligen Hass. Seht ihr nicht das alles, das Ganze? Und ich fürchte, Jesus stellt diese herausfordernde Frage auch heute noch, wenn wir unterwegs sind und ihm voller Stolz unseren Tempel, unsere Stadt zeigen. Seht ihr nicht die versteckte Botschaft, die hinter eurem Dauerstress steht, der mal wieder in der Adventszeit besonders spürbar wird, die Sehnsucht nach Glück, das nicht erwartet, sondern erzwungen wird, beziehungsweise mit einem ungeheuren Angebot an Waren befriedigt werden soll? Seht ihr nicht die Sehnsucht nach Frieden, wie sie bei euch gekoppelt ist mit einem Unfrieden jener Herzen, die rücksichtslos mit anderen umgehen? Seht ihr nicht die Sehnsucht nach Liebe, die in dieser Jahreszeit besonders zutage tritt, aber zugleich nicht bereit ist zu verzeihen, zu vergeben, die nicht barmherzig sein kann und ständig aufrechnen muss, was andere doch einem schuldig geblieben sind? Seht ihr nicht das Weihnachtsfest, das mit so vielen Erwartungen verbunden ist und bei dem zugleich die Suche nach dem Höchsten längst an den Rand gedrängt wurde? Oder seht ihr nur, wie gut oder schlecht es euch gerade selbst geht, und dabei seht ihr nicht mehr das alles, das Ganze? Jesus sieht es, das Ganze. Und die Jünger machten damals gerade diese typisch ausschweifende Bewegung des Fremdenführers. Und Jesus schüttelt nur langsam den Kopf. Er ist hier in dieser Geschichte nicht der Bestätiger, sondern der Richter. Und ich stelle mir vor, wie schroff das gewirkt haben muss, mitten in jenem ungeheuer eindrucksvollen Prachtbau, an dem gerade noch die Handwerker den letzten Schliff anlegen. Jesus lässt sich davon nicht blenden, sondern sagt mit großem Ernst: Alles hier wird zerstört werden. Es wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und dann, einige Minuten später, als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren: Sag uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Bestimmt hatten die Jünger damals schon auf dem ganzen Weg hinauf zum Ölberg geradezu brennend darauf gewartet, wann sie ihm endlich diese Frage stellen können. Sie sind schweigend neben oder hinter ihm hergegangen, aufgewühlt von Jesu Worten. Natürlich war ihnen klar, dass das jetzt vertraulich geschehen muss, was sie aber unbedingt wissen wollten, wie und wann es passieren wird. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch niemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele zu Fall kommen und werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Zweitens, Jesus rüttelt uns wach. Wie ging es Ihnen, als Sie gerade diese Predigt gehört haben, die immerhin von niemand Geringerem als von Jesus selbst stammt? Die Auflistung der geradezu apokalyptischen Ereignisse, von denen Jesus hier spricht, sie liest sich doch wie eine Analyse der Gegenwart. Krieg und Kriegsgeschrei, ein Volk erhebt sich gegen das andere. Terror macht sich breit und die wachsende Gefahr, dass irgendein idiotischer Tyrann in Nordkorea mit der Bombe spielt. Und dazu nennt er die Hungersnöte. Ja, die ganze Natur gerät aus den Fugen durch Erdbeben und wir ergänzen wohl auch durch Flutwellen und Überschwemmungen, beziehungsweise durch Trockenheit und Wirbelstürme. Jesus hat damals in den letzten Tagen vor seinem Sterben Worte aufgegriffen, die in seiner Zeit gar nicht so ungewöhnlich waren. Auch in anderen zeitgenössischen jüdischen Texten finden wir solche apokalyptischen Ansagen, was alles geschehen wird, wenn das Ende kommt. Jesus sagt damit: Leute, nehmt das ernst. Diese prophetischen Worte, die ihr auch von anderen hört, dürft ihr nicht einfach nur beiseite schieben. Und wenn ihr glaubt, dass jetzt durch mein Gekommensein und mein Wirken an euch schon alles gut sei, dann liegt ihr falsch. Noch lebt ihr in einer Welt, die auf die Katastrophe zusteuert. Noch ist gar nichts gut, möchte man sagen. Noch gibt es keinen Grund zur Entwarnung. Das sagt Jesus. Und wer Ohren hat zu hören, der höre. Und wer immer mit noch so frommen Worten etwas anderes behauptet, der sei daran erinnert, dass unser Herr damals hinreichend deutlich gepredigt hat. Nein, es ist eben noch nicht alles gut. Aus meiner Beobachtung gibt es 4 Sorten von Missverständnissen unter Christen, wenn es um die Frage geht, wie wir mit düsteren politischen oder auch ökologischen Prognosen, ja geradezu apokalyptischen Prophezeiungen unserer Zeit umgehen sollen. Die einen schütteln mit verklärtem Blick den Kopf und sagen: Stimmt doch gar nicht, ihr seht das viel zu düster, es wird schon nichts passieren, schließlich sorgt der Herr für die Seinen. Für die Seinen sorgt er und die anderen gehen uns ohnehin nichts an. Und die Zweiten versuchen es mit einer Art Winterschlaftaktik. Mag sein, dass katastrophale Entwicklungen auf uns zukommen, aber das ist mir jetzt zu anstrengend. Diese Leute graben sich gewissermaßen wie ein Bär vor den Winterstürmen ein in einem möglichst sicheren, warmen Bau, wo sie die Augen zumachen und wegträumen können. Ich rette mich in meine kleine Welt und filtere alles andere weg. Es ist ja interessant, dass ausgerechnet in Krisenzeiten die Baumärkte boomen, weil jeder dann wenigstens seine kleine Welt idealisieren möchte. Ich rette mich in meine Höhle und was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Das dritte Missverständnis ist dann auch nur eine Variante von dem zweiten. Die sagen: Ja, die Welt wird untergehen, sie hat keine Zukunft, sie ist längst dem Untergang geweiht. Aber es kommt doch schließlich darauf an, meine Seele zu retten und möglichst noch die Seelen von einigen anderen, die auch dann den Himmel erreichen. Aber die Welt als Ganze hat keine Zukunft. Es macht also keinen Sinn, sich mit ihr noch zu befassen. Ich tauche dann doch lieber ab und bereite mich schon jetzt innerlich auf den Himmel vor. Und dann gibt es viertens auch viele Christen, die genau das Gegenteil sagen: Jetzt liegt es an uns, ob wir die Welt retten und die Katastrophen vermeiden. Die Zukunft der Welt liegt in unseren Händen. Es gibt dazu einen poetischen Text, der vor einigen Jahren noch sehr oft zitiert wurde, aber man hört ihn immer noch manchmal. Da heißt es dann: Gott hat keine Hände, nur unsere Hände, um seine Arbeit heute zu tun. Er hat keine Füße, nur unsere Füße, um Menschen auf seinen Weg zu führen. Das ist vielleicht gut gemeint, aber geistlich betrachtet ist es eine geradezu gottlose Selbstüberschätzung. Gewissermaßen eine fromme Variante von Gottlosigkeit. Gott hat sich dann nämlich als Handelnder verabschiedet. Nur wir sind noch übrig geblieben. Und wir überfordern uns damit nicht nur maßlos, sondern wir verabschieden uns auch von Gott. Und ich halte es da lieber mit dem einfachen Kinderlied: Gott hält die ganze Welt in seiner Hand. Die ganze Welt. Und zwar nicht nur meine kleine Welt in meiner Wohnung oder hier in Gomaringen, sondern auch die Welt der Nachrichten. Ja, noch mehr, auch die Welt, die in den Nachrichten vergessen wird. da ist oft das Elend am größten. Alle vier Varianten sind fatale Missverständnisse. Der blauäugige Optimismus, der die Gefahr leugnet, genauso wie der sich einigelnde Egoismus, der nur noch seine kleine eigene Welt in den Blick nimmt. Und auch der sich von der Welt ablösende Pessimismus, der nur noch die Ewigkeit sieht, weil die Welt ohnehin zugrunde geht. Genauso wie ein sich selbst überschätzender Aktivismus, der Gott längst aufgegeben hat und sich selbst an die Stelle des Weltenretters setzt. Aber was ist dann richtig? Welche Haltung gebührt uns als Christen? Jesus hat jedenfalls damals erschreckend klar von extrem schweren Zeiten gesprochen, die auf die ganze Welt und insbesondere auch auf die Christen zukommt. Und er erwartet von uns Wachheit, einen also nicht beschönigenden Realitätssinn. Aber er sagt das gerade nicht, um uns Angst einzujagen oder eine Panikstimmung zu verbreiten. Im Gegenteil, er will uns nicht erschüttern, sondern staut machen. Denn er sagte damals seinen Jüngern und auch heute uns, lasst euch doch nicht entmutigen, wenn diese Zeiten anbrechen. Lasst euch davon nicht den Boden unter den Füßen wegziehen. Denn das, was geschehen wird, ist mir doch jetzt schon bekannt. Ich weiß darum, die kommenden Katastrophen sollen und sie werden euch nicht aus meiner Hand reißen, denn sie gehören zu eurem Lebensweg, der von mir auf unsichtbare Weise begleitet und getragen wird. Nehmt das, was geschehen wird, nicht als ein Zeichen dafür, dass ich euch fallen gelassen habe. Das ist kein Unfall. Ich habe euch nicht vergessen, wenn das passiert, sondern das muss so geschehen. Und stellen wir sie uns ruhig vor, jene Christen der ersten Generationen, wie sie sich versteckt hielten in den Häusern und ständig Angst davor gehabt haben, von irgendwelchen sadistischen römischen Soldaten abgeholt zu werden, in irgendeinen Zirkus geschleift zu werden. Die haben sich erinnert an das, was Jesus da gesagt hat. Jesus sagte, das muss geschehen, weil es, und das will ich nun in aller Deutlichkeit sagen, weil es von niemand Geringerem als von Gott selbst so zugelassen wird. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen. Weil Gott es verfügt hat oder weil er es zumindest zulässt. Und ich weiß, wie schwer dieser Gedanke auszuhalten ist, dass Gott selbst es verfügt oder zumindest zulässt, wenn Krieg und Leid, wenn Tod und scheinbare Ausweglosigkeit diese Welt bestimmt. Umso schwerer wirkt dann natürlich die Frage nach dem Warum. Warum lässt er das zu? Warum greift er nicht ein? Was soll das? Oder hat er es womöglich sogar verfügt? Handelt er sogar gerade jetzt in diesem Moment, wenn Unschuldige in Aleppo und anderswo durch Gewalt und Terror ums Leben kommen? Macht das Gott? Und je länger wir darüber nachdenken, desto mehr spüren wir, dass es gar keinen großen Unterschied macht, ob er es verfügt oder nur zulässt. Die Frage nach dem Warum stellt sich so oder so. Und auch in unserem Bibeltext bleibt diese Frage offen. In dem Text, der immerhin sagt, das muss so geschehen. Warum, sagt Jesus nicht. wir wissen es nicht. Mehr dürfen wir offensichtlich jetzt noch nicht wissen, als dass auch in den völlig unverständlichen Katastrophen unseres Lebens diese Welt nicht aus Gottes Hand fällt. Aber das dürfen wir wissen. Und das ist nicht nichts. Und noch etwas sollten wir wissen. Wie sagt Jesus, das ist alles erst der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten, und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Die ersten Generationen der Christen haben das sehr direkt am eigenen Leib erfahren müssen. Und niemand soll sagen, die Zeit, in der das Neue Testament entstanden ist, sei eine geradezu ideale Zeit gewesen, in der es eben sehr einfach war, noch an Jesus Christus zu glauben. Wie oft hört man das von Menschen, die voller Kritik heute auftreten und sagen, ja, damals war es eben ganz leicht, an Jesus zu glauben, aber heute wird das schwieriger. Das Gegenteil ist der Fall. Viele Seiten in der Bibel sind gewissermaßen mit dem Blut von standhaften Märtyrern gegengezeichnet und besiegelt worden. Und wir sollten das nicht vergessen. Vor allem dann nicht, wenn wir vielleicht nicht gerade mit dem Tod bedroht werden, wie die damals wohl aber auch erfahren, dass wir gehasst werden um seines Namens willen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten, sagt Jesus. An wen denkt unser Herr da, wenn er uns vor falschen Propheten warnt? Wahrscheinlich sind es gerade jene, die gewissermaßen Anwälte sind von den vier Missverständnissen, die ich vorhin beschrieben habe. Die blauäugigen Optimisten, die alles nur schönreden. Oder die sich abschottenden Egoisten, die sich einigeln. Oder die Welt aufgebenden Pessimisten, die sich gedanklich nur noch in den Himmel retten. Und dann auch die Aktivisten, die Gott nichts mehr zutrauen, weil sie sagen, jetzt liegt alles nur noch in unserer eigenen Hand. Aber was sind dann die wahren Propheten? All diejenigen, die trotz der Bedrängnis und trotz des Leides Hoffnung predigen. Hoffnung auf die Zukunft Gottes, auf den großen Advent Gottes, seine Ankunft. Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus, der einst als Richter und dabei aber auch zugleich als Retter wiederkehren wird. Hoffnung für die Gemeinde und Hoffnung für diese Welt als Ganze. Und dann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Amen.